Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Freie Räume für freie Kunst, die werden in der aktuellen Ära des globalen autoritären Rechtspopulismus immer weniger. Ebenso sieht sich die Wissenschaft in ihrer Freiheit bedroht. Beides Themen heute bei Fazit. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die positioniert sich dazu mit einem Papier und in der Pinakothek der Moderne hat die Frage nach dieser Freiheit Kuratoren dazu angeregt, sich mit künstlerischen Ansätzen aus den 1960er Jahren zu beschäftigen. Es geht heute wieder um die Kunst des Provisoriums. In unserer Sommerreihe schauen wir heute ans Theater Augsburg, das seit 10 Jahren an Interimsspielstätten arbeitet. Und Erinnerungen an Mr. Filmfestival. Moritz de Hadeln ist im Alter von 85 Jahren gestorben. 21 Jahre lang war er Leiter der Berlinale vor Dieter Koslick.
Man dürfte nicht vergessen, dass die Berliner Filmfestspiele war nur ein westliches Festival bis zum in die 70er Jahren. Kein einziger Film aus der Ostblock.
Moritz de Hadeln hat diese Filme auf dem Ostblick auf die Berlinale geholt. Mehr dazu gleich im Gespräch mit Wieland Speck. Das größte deutsche Filmfestival, die Berlinale, wurde lange Zeit mit einem Namen in Verbindung gebracht, nämlich Dieter Koslick. In den letzten Jahren ist es eher ein Krisenfestival, aber vor Koslick, da gab es einen Leiter, der die Berlinale über mehr als 20 Jahre und zwar auch in schwierigen Zeiten geprägt und vorangebracht hat. Und das ist Moritz de Hadeln, eine Koryphäe des Films, kann man schon sagen, der jetzt im Alter von 85 Jahren gestorben ist. In den 1970er Jahren leitete Moritz de Hadeln das Festival in Locarno, ab 1980 dann die Berlinale bis 2001, also noch im geteilten Berlin und dann in der Nachwendezeit. Viele Jahre war Wieland Speck als Programmleiter der Sektion Panorama an seiner Seite und kannte ihn gut. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Herr Speck.
Guten Abend.
Moritz de Hadeln gilt vielen als Brückenbauer zwischen Ost und West. Das kann man jetzt in vielen Nachrufen lesen. Wie ist er da als Berlinale-Leiter im ausgehenden 20. Jahrhundert, kann man ja schon sagen, rangegangen?
Das war tatsächlich eine ganz wichtige Angelegenheit für ihn. Er war ja sozusagen ein zurückgekommener Deutscher. Also die Familie war ja eine deutsche Adelsfamilie und eine rumänische Adelsfamilie. Und dann im Dritten Reich hat die sich gegen die Nazis gewendet und ist dadurch in Europa ausgestoben. Eine typische Mitjahrhundertgeschichte einer europäischen Familie. Und das hat ihn auch dazu gebracht, dass er diese Ost-West-Geschichte eigentlich so angegangen ist, nicht wie rechthaberische Westdeutsche oder verbohrte Ostdeutsche, sondern eben von außen das Ganze betrachtet hat. Und das war ihm ein Anliegen, mit beiden Seiten auch zu können. Und das war ja damals extrem schwierig.
Mit Neugier.
So ja, man kam da quasi gar nicht ran an die Leute. Und er hat das eben geschafft. Also er hat auch uns dann in den Osten gebracht, um dort Filme zu gucken. Und wir waren ja auch das erste Festival, das Filme aus dem damals Ostblock gezeigt hat. Und das war tatsächlich wirklich ein Aufeinanderzugehen, bevor das an einer anderen Stelle überhaupt passiert ist.
Das heißt, Sie waren als Berlinale-Team, sind nach Ostberlin oder vielleicht auch in die DDR, die damals noch existierte, gefahren oder auch der Ostblock und haben sich dort Filme angeguckt?
Ja, genau. So kam ich auch schon in die Ukraine, bevor die Sowjetunion auseinanderbrach. Wir hatten auch immer delegierte, wichtige Leute in diesen Ländern, die sich auskannten.
Ost und West ist das eine, internationale Bedeutung für dieses Festival in Berlin. Das andere, Berlin war ja wirklich in der Zeit von Moritz de Hadeln noch, auch noch viele Jahre nach dem Mauerfall, sehr wenig international als Stadt. Das kann man sich ja heute nicht mehr vorstellen. Was hat er für Filme geholt?
Also ich habe das nicht so empfunden, also dass das große Tor aufging mit Mauerfall, das ist für mich eine Legende von Leuten, die dann erst nach Berlin kamen, ehrlich gesagt. Dass wir jetzt so überrannt sind mit Leuten von all over the place, das ist dann nochmal ein anderer Aspekt.
Sie meinen bedeutende Leute aus aller Welt, die waren schon immer da?
Genau.
Was hat er für Filme geholt? Was hat ihn interessiert?
Ihn hat im Prinzip immer interessiert etwas, was Grenzen erweitert. Also das galt jetzt nicht nur für Ost-West, sondern das gilt auch für moralische, für gesellschaftliche, für Verhaltensweisen, für Leute, die normalerweise gar nicht beachtet werden. Also es war immer eigentlich ein kritisches Programm, das er kombiniert hat, logischerweise, denn weshalb waren wir das zweite oder dritte, oder meistens waren wir zwei und drei auf derselben Stelle wie Venedig, Cannes war immer die Nummer eins. Wir waren natürlich auch ein Zugpferd und er hat deshalb auch die Amerikaner geholt. Wir liebten ja auch das amerikanische Kino, so ist es nicht. Deshalb brauchten wir auch die Stars und versuchten natürlich immer auch diesen Glanz dann auf das eigene Filmschaffen zu übertragen. Das gehört eigentlich zu dieser Filmpolitik, die sich einstellt, wenn man Programm macht.
Filmfestivaldirektor zu sein heißt ja wahrscheinlich nicht nur bestimmte Filmauswahl mit zu kuratieren und anzustreben, sondern man ist dann eben auch Gastgeber. Da muss er ein Händchen gehabt haben, sonst wäre er nicht so viele Jahrzehnte ja nicht nur für die Berlinale, sondern eben auch in Locarno und auch noch in anderen, in Venedig, Festivalleiter gewesen. Was war seine Stärke als Festivalleiter?
Seine Stärke ist, dass er sich mit Film auskannte und dass er tatsächlich die interessanten Leute sehr früh fand. Also man kann einen fantastischen Katalog aufstellen von Leuten, die später wichtig wurden, die bei uns angefangen haben zum Beispiel. Da hat er einfach den Riecher gehabt, das galt ja auch für unser Programm Panorama, für Manfred Salzgeber, der das Panorama damals aufgemacht hat, weil Moritz de Haarlem ihn geholt hat. Also das sind große Schritte, die er auch als Team zusammengebracht hat, die eben diese Richtung auch weitergeführt haben, dass man sagen kann, die Entdeckungen, die in Berlin gemacht wurden, Berlin ist ein Sprungbrett sozusagen, sehr viel höher geht's allerdings nicht im Festivalgewerke, dann kannst du bloß dann nach Venedig und nach Cannes, aber das macht nichts. Wichtig ist, dass wir ja auch den Filmmarkt, und das ist eine große Leistung von Moritz gewesen, den Filmmarkt in Berlin haben und den hat er gegründet und zusammen mit Becky Probst, die Leiterin dann auch sehr lange war, auch aus der Schweiz. Das waren einfach die Dinge, dass wir wollten, die Filme, die wir finden, die haben zwar noch nicht unbedingt die großen Namen, die sind vor allem auch etwas gewöhnungsbedürftig für ein normales Publikum, aber wir wollen mit unserem Filmmarkt die Filmwirtschaft dazu kriegen, mit diesen Filmen zu arbeiten, mit diesen Filmen weiterzuarbeiten nach dem Festival.
Also das Festival als Knotenpunkt eines Netzwerkes auch. Na. Wie war er denn als Chef? Also ich meine, war er ein Inspirator oder war er ein strenger Chef oder war er einfach besessen vom Film? Wie haben Sie ihn erlebt, so als Typen?
Ein riesiger Mann, der den meisten Leuten Angst einjagte, einfach durch Präsenz. Deshalb auch nicht leicht hatte auf der Beliebtheitsskala, auch nicht von der Presse. Aber gleichzeitig war er erstens mal effektiv und zweitens war er, sobald man keine Angst vor ihm hatte, sehr zugänglich. Also er war hatte auch Jähzorn, sowas, also jetzt nicht übermäßig, aber war schon eine Erscheinung. Und wenn er dann mal zu einem ins Büro kam oder so, dann wartet man, bis er wieder weg ist oder so, ne? Aber gleichzeitig später haben wir ja so eng zusammengearbeitet und vor allem, wenn man stundenlang, tagelang, wochenlang zusammensitzt in Dunkelkammern und Filme guckt, dann ist natürlich auch eine gewisse Intimität da, weil sich das Herz doch immer ausschüttet. Wir gehen ja dann auch mit diesen großen Emotionen um, die da auf der Leinwand sind, stellen uns vor, wie kann das in der Berlinale, im Festival funktionieren, an welcher Stelle im Festival. Also von daher kommt man sich da schon sehr nah und mir war das immer recht, muss ich sagen. Also ich hatte da eben nicht jetzt Probleme, die manche anderen doch auch hatten. War nicht der Charmeur, das war ja quasi so ein bisschen konterkariert, als dann Dieter Koslik kam. Der hat natürlich dann den Gastgeber rauf und runter gegeben. Das war ganz wichtig für die Berlinale, dass so ein Element dann mal da war. Das hat man ja vor allem gemerkt, als Dieter Koslik dann weg war und eine sehr dröge Phase kam. Aber gleichzeitig hat der Hartl natürlich mit den Produzenten und mit den Schauspielern eben auch eine sehr gute Hand gehabt.
Wieland Speck, ehemaliger Programmleiter der Sektion Panorama bei der Berlinale und Filmemacher, über den verstorbenen früheren Berlinale-Direktor Moritz de Haarlem. Ganz herzlichen Dank, Herr Speck.
Ja, mein Vergnügen.
Zur Kunst gehört auch immer
der Raum, auch wenn das häufig gar nicht wahrgenommen wird. In den 1960er Jahren begannen Künstler und Künstlerinnen der Minimal Art genau damit zu arbeiten. Licht, Schatten, Bewegung und bestimmte Materialien wurden so eingesetzt, dass Raum wirklich erfahrbar wird. Dan Flavin etwa machte das mit Leuchtstoffröhren, eine Künstlerin wie Mary Miss mit temporären Eingriffen in den Raum. Die Münchner Pinakothek der Moderne zeigt dazu jetzt unterschiedlichste künstlerische Ansätze in der Ausstellung Between and Beyond. Ein Statement auch, wenn man so will, zur Grenzüberschreitung in Zeiten, in denen Kunst eher eingehegt wird. Tobias Krone berichtet.
Es ist schon eine krasse Verschwendung von Raum und damit ein wuchtiges Statement, das uns im ersten Ausstellungssaal wie eine fette Überschrift entgegenspringt. Nichts steht da außer dutzender weißer, quadratischer, brusthoher Paneele, ähnlich Fensterrahmen, die in einer strengen Reihe leicht schräg den kompletten Raum einmal durchschneiden. Es ist die Lichtinstallation des amerikanischen Minimalisten Dan Flavin. Untitled von 1973.
Diese grüne Barriere teilt eben den Raum in den Bereich, wo die BesucherInnen sich aufhalten können, und einen Bereich dahinter. Also das ist genau dieses Beyond, das wir mit der Ausstellung beschreiben wollen. Also ein Möglichkeitsraum, der sich dahinter auftut.
So erläutert es die Co-Kuratorin Verena Heim. Die eine Hälfte des Raums ist für das Publikum, die andere bleibt undefiniert. Unverfügbar im Halbdunkel, bleibt einfach frei. Die Kunst dominiert den gesamten Raum und darüber hinaus. Dafür sorgen zahlreiche grüne Leuchtstoffröhren an den Paneelen, die im schummrigen Saal unseren Sehsinn so stark in Beschlag nehmen, dass man beim Rausgehen erstmal alles in rosa-rot wahrnimmt. Womit wir beim Thema des nächsten Raums wären. In den 3x3 Meter Würfel aus Stahlstreben hat der Bildhauer Dirk Bell alle Buchstaben des Wortes Free Love integriert. Man darf durch das Werk durchkraxeln, aber Vorsicht, meint der Co-Kurator Bernhard Schwenk.
Weil wenn Sie da durchsteigen, kann man sich da leicht stoßen und vielleicht sogar ritzen, weil es eben so ein hartes Material ist, dieses Metall. Aber so ist es eben auch in der Realität, dass man sachte mit diesen Begriffen umgeht und eben auch mit dem, was es beinhaltet.
Wie gehen KünstlerInnen mit Raum um? Und wie erschaffen sie Raum neu mit ihrem Kunstwerk? Das ist die Kernfrage dieser Ausstellung und führt zwangsläufig zurück in die Jahrzehnte zwischen 1960 und 2000. Da ist der monströse, kaum greifbare Sperrholzkubus des Minimalisten Immi Knöbel, der irgendwie im Weg steht und eine schwarze Leinwand verdeckt. Sinnbild der verdrängten deutschen Geschichte. Da wäre als anderes Extrem die filigrane Arbeit von 2003, Fred Sandbacks Mikado, die von verschiedenen Stellen am Boden, an die Wand oder an die Decke gespannt sind und die für Sinnestäuschungen sorgen beim Erfahren der Tiefe des Raums, die einem falsche Horizontlinien vorgaukeln, bis man kurz seekrank wird.
Das ist natürlich vom Künstler auch gewollt. Also er möchte, dass wir unseren Blickwinkel nochmal überdenken, dass wir uns im Raum bewegen und auch nochmal die Positionierung eben.
Sagt Verena Heim. Raum weniger als formales Prinzip, sondern als inhaltliches Thema behandelt der in Brasilien lebende Gegenwartskünstler Victor Legui in seinem Zyklus zur Migration. Er zeigt reale Objekte, mit denen ihm Menschen von ihrer Migrationsgeschichte erzählten. Etwa der Reisepass eines Syrers, beziehungsweise die Vorderseite des Passes, die ihm ein Grenzbeamter vom Rest des Passes abgerissen hat. In einer Art Tauschritual überließ der Mann Victor Legui die Passseite, was es ihm ermöglicht habe, die traumatische Situation loszulassen, ohne sie zu vergessen.
It's like a ritual, you know, of or release the past, but always remembering the past.
Dass Objekte oder Bilder im Museum einfach ohne Rahmen an oder aus der Wand hängen und nicht brav gerahmt nebeneinander, daran haben wir BesucherInnen uns heute eigentlich gewöhnt. Es ist dem Münchner KuratorInnen-Team gelungen, das Brisante, das Revolutionäre des Raumgreifens der Kunst ab 1960 in seiner Dringlichkeit und teilweise seiner Gewalt neu erlebbar zu machen. Vor allem durch die Beschränkung auf gerade mal 21 Werke. Zum Ende hin gibt es noch ein paar Klassiker zu sehen, wie den italienischen Spazialisten Lucio Fontana, der in seine Leinwände Schlitze geschnitten hat, um auf den Raum dahinter zu verweisen. Kunst braucht Freiheit und nimmt sie sich als Raum. und steht so auch immer für die Offenheit einer Gesellschaft, so das Fazit von Bernhard Schwenk.
Und tatsächlich leben wir ja heute in Zeiten, in denen es erschreckend vielen Menschen wichtig ist, dass die Grenzen wieder gezogen werden, als alles wieder enger wird. Und dieses Bedürfnis, dem stellt sich die Kunst entgegen, und das war unser eigentliches Motiv, diese Ausstellung zu machen. Also es ist eigentlich ein politischer Ansatz, den man nicht unbedingt nachvollziehen muss, aber den man durchaus nachvollziehen darf.
Für diesen Zeitgeist hat die Ausstellung ein ideales Sinnbild gefunden. In der Skulptur des Letten Augustas Serapinas namens Last Summer von 2019. Es ist ein alter Fensterrahmen und darin fotografisch festgehalten, das, was sich als letztes darin gespiegelt hat, bevor es seinen angestammten Ort verlassen hat und Kunst geworden ist.
Sagt Tobias Krone über die Ausstellung Between and Beyond in der Pinakothek der Moderne in München.
Das Provisorium lebt am längsten. Berühmte Zwischenlösungen.
Nichts ist so dauerhaft wie das Provisorium. Das kennen viele von uns aus eigener Erfahrung. Das kennen inzwischen aber auch unzählige Kulturinstitutionen. Man denke nur an die Interimsspielstätten der vielen Bühnen, die in der Nachkriegszeit gebaut wurden und wegen Sanierungsbedarf geschlossen sind. Wir widmen diesen Provisorien des kulturellen Lebens deshalb eine kleine Sommerserie. Gestern war Auftakt mit der Situation in Köln. Heute geht's nach Augsburg. Dort ist das Theaterstammhaus seit 2017 geschlossen und arbeitet an zwei Ausweichquartieren. André Bücker ist Intendant und jetzt am Telefon. Guten Abend, Herr Bücker.
Hallo, guten Abend.
Kurz nachdem Sie angetreten sind in Augsburg als Intendant, da schloss das altehrwürdige Stammhaus. Hätten Sie gedacht, dass Sie nach 9 Jahren immer noch im Ausweichquartier sind?
Nee, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Damals, als ich 2015 im Bewerbungsprozess war, hieß es, das Haus solle 2023 fertig sein. Das haben wir knapp nicht geschafft, kann man, glaube ich, sagen. Und es wird auch noch ein bisschen dauern.
Woran liegt das?
Ja, es liegt tatsächlich also auch an den multiplen Krisen der letzten Jahre. Also Corona hat da auch nicht geholfen, dass die Bautätigkeit schneller vorwärts gegangen ist. Aber ich glaube, und das ist der Hauptpunkt, es liegt daran, dass wir völlig überreguliert und überbürokratisiert sind, gerade auch was das öffentliche Bauen angeht in Deutschland. Also wenn wir inzwischen eine durchschnittliche Bauzeit und Sanierungszeit für Altbauten von circa 14 Jahren haben, also das kann man ja niemanden in anderen Teilen der Welt mehr erklären, dass das so ist.
Haben Sie in diesen 14 Jahren, wollte ich jetzt gerade sagen, nein, so viel sind es noch nicht, 9. Hat sich in den 9 Jahren Ihre Haltung zu den Ausweichspielstätten und zu diesem Provisorium verändert?
Nein, also die Provisorien und Ausweichspielstätten sind ja toll. Also ein Theater ist ja sowieso ein Ort, was sich in permanenter Transformation befindet. Und wir haben diese Situation mit den anderen Orten eigentlich sehr, sehr gut genutzt. Ich habe auch damals, das Haus ist übrigens 2016 schon geschlossen worden, ich habe auch damals gesagt, das Theater, was in das Stammhaus wieder einzieht, muss ein gänzlich anderes sein als das, was irgendwie mal ausgezogen ist. Mhm. Und wir haben die Situation auch wirklich genutzt. Wir sind rein in die Stadtteile gegangen, wir haben Formate entwickelt, wir haben ganz neue Sparten tatsächlich entwickelt, wir haben Community-Formate aufgesetzt und so weiter und so weiter. Also wir haben uns schon auch mit unserer Situation räumlich auseinandergesetzt und auch inhaltlich auch in der Stadtgesellschaft.
Also vielleicht muss man mal kurz sagen, das eine ist ein altes Gaswerk, das andere ist eine ehemalige Textilfabrik, nur damit man sich vielleicht mal vorstellen kann, was das für Häuser sind oder für Gebäude sind.
Genau, und dann haben wir auch noch eine ehemalige alte Rockkneipe bespielt. Wir haben aber auch temporär immer wieder verschiedene Häuser bespielt. Demnächst übernehmen wir ein altes Kino, weil wir aus der alten Rockkneipe auch wieder raus mussten. Also wir entwickeln tatsächlich auch weiterhin Orte. Und das ist natürlich ein spannender Prozess. Also das Theater verändert sich dadurch auch. Aber es ist natürlich für manche Dinge, zum Beispiel fürs große Musiktheater, für die große Oper im Repertoire, dann doch sehr, sehr schwierig, wenn man wenig technische Voraussetzungen hat. Mhm. Also wir müssen uns auch dort was Neues einfallen lassen, müssen anderes Repertoire erschließen. Wir machen im Musiktheater zum Beispiel relativ viele Uraufführungen und Erstaufführungen. Wir machen Ausgrabungen, wir machen kleinere Abende. Also das funktioniert auch mit dem Publikum eigentlich schon sehr gut.
Haben Sie ein anderes Publikum, weil Sie an anderen Orten spielen?
Ja, das Publikum hat sich tatsächlich gewandelt. Also wir haben, glaube ich, auch durch verschiedene künstlerische Formate ein deutlich anderes Publikum. Also durch unsere Community-Formate. Wir haben Plan A, das ist eine Vernetzungs- und Kooperationsplattform in die Stadtgesellschaft zu anderen Akteuren und Institutionen hinein. Dadurch haben wir ein anderes Publikum. Wir haben eine digitale Sparte vor 6 Jahren bereits gegründet. Also das sind alles so Ansatzpunkte, wo wir merken, da können wir neues Publikum erschließen. Da kommen vielleicht Leute, die sonst bei uns zu einem Pen and Paper D&D-Abend gekommen sind. Die kommen dann halt auch mal
Pen
ins Ballett.
Pen and Paper D&D.
Dungeons and Dragons sozusagen. Das haben wir sozusagen als Community-Format aufgebaut. Und da kommen dann auch sehr spezielle Leute, die vorher noch nie im Theater waren, die kommen dann aber auch mal, wenn sie neugierig werden, dann ins Ballett oder ins Schauspiel oder sogar in die Oper. Also wir haben hier eine relativ große Erweiterung unserer Zugangsmöglichkeiten entwickelt in den letzten Jahren. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die Häuser, dass die Häuser sich tatsächlich auch inhaltlich anders aufstellen in dieser Zeit des Provisoriums, des Interims und nicht nur einen Ort fürs Überwintern suchen, bis man endlich wieder ins große Haus darf.
Das haben Sie ja am Anfang gesagt, es war klar, dass wir, wenn wir wieder in die alte Spielstätte zurückkehren, ein anderes Theater sein müssen, als wir es waren, als wir es verlassen haben. Haben Sie jetzt auch schon ein paar Beispiele genannt. Wie wirkt sich denn dieses Arbeiten an diesen anderen Ausweichspielstätten, sind ja anscheinend auch wirklich mehr als 2, wechseln vielleicht auch in den kommenden Jahren nochmal. Das soll ja bis 2030, glaube ich, gehen. Was macht denn das mit Ihren Mitarbeitern, mit dem Team?
Ja, das ist ganz interessant, weil es ist natürlich ein höherer Bedarf an Flexibilität da. Wir haben eine eigene Abteilung Veranstaltungstechnik. Wir haben unsere Videotechnik erweitert. Wir haben tolle technische Gewerke und Abteilungen, die wirklich da auch total gut mitziehen. Also bei uns ist sozusagen nicht so eine starre Aufteilung. Ja, das und das machen nur die und da ist ein Kabel dran. Deshalb fasst das die Bühnentechnik nicht an, sondern da muss die Beleuchtung anrücken. Also wir haben viele so institutionelle Hemmschuhe, sage ich mal, auch abbauen können in den letzten Jahren. Wir haben da eine große Kollegialität auch unter den Abteilungen und auch eine ziemlich gute, wie man so schön sagt, Hands-on-Mentalität, dass man sagt, okay, wir sind eben in dieser Situation und der müssen wir uns stellen und da müssen wir halt alle anpacken und nicht darauf beharren, wie es früher mal war, sondern wir müssen uns einfach auch bewegen und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Und insofern ist eigentlich der Spirit, sage ich mal, ja, da gibt es natürlich immer auch kleine Pannen und Bremsen und wo es mal nicht funktioniert. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das sehr, sehr gut.
Mhm. Haben Sie, Herr Bücker, überhaupt Lust, wieder zurückzukehren?
Ja, doch, da habe ich sehr große Lust drauf. Ja, ja, weil es ist in Augsburg ist es das große Haus, ein wirklich sehr, sehr großes Haus mit tollen, fantastischen technischen Möglichkeiten. Auch der ganze Theatercampus, sage ich mal, der dort gebaut wird, neu gebaut wird, mit Probensälen, mit Workshopräumen, mit Orchesterprobensaal, mit der Bürokomplex, mit noch weiteren Spielstätten, experimentellen Spielstätten, variablen Spielstätten. Das wird ein fantastischer Theatercampus mitten im Herzen der Stadt, wo man das, was wir jetzt gelernt haben über die letzten Jahre, auch noch weiterentwickeln kann und auch noch viel effizienter vorantreiben kann.
André Bücker, Intendant des Staatstheaters Augsburg, in unserer Reihe über recht dauerhafte Provisorien. Morgen geht es nach Chemnitz in den Spinnbau. Auch das mehr als eine Interimsstätte. Seit 2022 ist dort das Chemnitzer Theater untergebracht. Und die gesamte Serie, die finden Sie natürlich auch in unserer Audiothek zum Nachhören. André Bücker, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heino geht juristisch gegen eine Wahlwerbung der AfD vor. Der 87-jährige Sänger fordert nach Angaben seines Managements 30.000 Euro Schadenersatz. Geklagt wurde vorm Landgericht Innsbruck in der Nähe seines Wohnortes. Auslöser ist ein Wahlaufruf des AfD-Kreisverbandes Uckermark für ihren Kandidaten in sozialen Medien. Dort hieß es vor der Landratswahl wörtlich, am Sonntag würde Heino Felix wählen. Der Sänger weist das zurück. Sein Management betont, dass Heino sich grundsätzlich nicht für politische Werbung vereinnahmen lässt. Nach den Worten seines Managers Helmut Werner ist die AfD-Wahlwerbung ein Nährboden dafür, dass Heino in die rechte politische Ecke gestellt wird. Dort gehöre er nicht hin. Der AfD-Kreisverband Uckermark hat inzwischen eine Unterlassungserklärung abgegeben. Er verpflichtet sich damit, eine solche Werbung künftig nicht mehr zu verbreiten. Die US-Regierung unter Präsident Trump wirft dem National Museum of American History ideologischen Aktivismus vor. Laut einem Bericht des Weißen Hauses vermittelt das Museum die amerikanische Gründungsgeschichte einseitig. Außerdem gibt es Kritik an Transgender-Themen für Kinder, einer zu positiven Darstellung illegaler Migration und einer befürwortenden Haltung zu Abtreibung. Wie es in dem Bericht weiter heißt, könnten Gelder zurückgehalten werden, wenn die Ausstellungen nicht geändert werden. Der Maler Gustav Klimt lässt sich jetzt auch digital entdecken. Das Belvedere in Wien hat seine Klimt-Sammlung erstmals in einem ausführlichen Online-Verzeichnis veröffentlicht. Zu den insgesamt 24 Werken gehört auch der Kuss, laut der Standard einer der größten Besuchermagnete des Museums. Zu jedem Bild finden sich jetzt Informationen, etwa zur Entstehung, aber auch zur Ausstellungsgeschichte. Archivmaterial und wissenschaftliche Texte sind ebenfalls online abrufbar. Nach Angaben des Belvedere ist es das erste österreichische Bundesmuseum, das seine Sammlung so detailliert öffentlich zugänglich macht. An dem Projekt haben Kunsthistoriker, Restauratoren und Provenienzforscher mehrere Jahre gearbeitet. Gustav Klimt gilt als einer der bedeutendsten Maler der Wiener Moderne und war eine Schlüsselfigur des europäischen Jugendstils. Für die Malerei um 1900 war Klimt ungefähr das, was Pablo Picasso für die klassische Moderne war. Klimts Werke gehören zu den wertvollsten weltweit. Kopenhagen gilt weiter als die lebenswerteste Stadt der Welt. Im jährlichen Ranking der britischen Economist-Gruppe belegt die dänische Hauptstadt zum zweiten Mal in Folge den Spitzenplatz. In den drei Kategorien Stabilität, Bildung und Infrastruktur bekommt sie die Bestnote von 100 Punkten. Platz 2 und 3 gehen unverändert an Wien und Melbourne. Die lebenswerteste Region ist weiterhin Westeuropa. Der Index bewertet 173 Städte rund um den Globus anhand von 30 Indikatoren in verschiedenen Kategorien, darunter auch Gesundheitswesen, Kultur und Umwelt.
Die Freiheit der Kunst und auch der Wissenschaft ist in Gefahr, wo politisch autoritäre Regime die Geschicke bestimmen. Man konnte das gut in Ungarn die vergangenen Jahre beobachten und momentan natürlich auch in den USA, wo Präsident Donald Trump einen Kulturkampf gegen Hochschulen führt, die ihm nicht genehm sind, indem er ja den Geldhahn zudreht. Solche Szenarien vor Augen hat die deutsche Forschungsgemeinschaft ein Positionspapier erarbeitet, in dem es darum geht, wie man die Freiheit der Wissenschaft stärken kann. Denn auch hierzulande gibt es ja politische Kräfte, die diese Freiheit gerne einschränken würde. Am Telefon ist Johannes Grafe, Professor für neuere Kunstgeschichte an der Uni Jena. Guten Abend, Herr Grafe.
Guten Abend.
Sie haben das Papier mit erarbeitet. Zunächst mal, was sehen Sie auf Wissenschaft und Forschung zukommen?
Naja, wir sehen, dass wir uns möglichen Gefahren stellen sollten. Also gerade die AfD ist da ja zumindest mit dem sogenannten Regierungsprogramm für das Land Sachsen-Anhalt sehr klar, sehr explizit, man muss schon fast sagen offenherzig. Also da ist ja sehr detailliert durchgespielt, was man machen würde und man würde die sogenannten Gender Studies schließen, wobei unklar bleibt, was eigentlich genau damit umfasst ist, denn die Berücksichtigung der Kategorie Gender haben wir durch alle Disziplinen hinweg, nicht zuletzt natürlich in erheblichem Maß auch in der Medizin und das ist eine sehr wichtige Kategorie. Man wendet sich dort aber auch gegen postkoloniale Studien oder überhaupt auch gegen bestimmte Teile der Erinnerungskultur, wenn man so will, auch der Geschichtswissenschaften. Wir haben allen Grund, auch davon auszugehen, wir sehen, die AfD in anderen Kontexten agiert, in Brandenburg zum Beispiel in Bezug auf das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Fragen der Klimaforschung würden da sozusagen unter Beschuss kommen und eben durchaus auch Fragen der Impfforschung, sodass eben auch klar ist, das, was da droht, bezieht sich jetzt nicht nur auf irgendwelche Teilbereiche der Geistes- und Sozialwissenschaften, sondern wir haben das im Prinzip in allen Wissenschaftsbereichen und da könnten sich auch andere Disziplinen sozusagen nicht in Sicherheit wiegen, dass sie nicht auch auf irgendeine Art und Weise ideologisiert werden können. Sodass insgesamt wir befürchten müssen, sozusagen die Gesamtstrategie der AfD scheint darauf hinauszulaufen, dass sie den Begriff der Wissenschaft verschieben, dass sie vieles, was innerhalb der Wissenschaft klar als wissenschaftlich fundierte Forschung gilt, als sogenannte Pseudowissenschaft ausschließen würden. Und dann sagen könnte, naja, wir wahren ja die Wissenschaftsfreiheit, allerdings eben dann mit dem Wissenschaftsbegriff der AfD. Und das wäre de facto natürlich keine Wissenschaftsfreiheit mehr.
Begünstigt, so schreiben Sie in dem Papier, werden Angriffe auf die Wissenschaftsfreiheit, aber auch durch vorhandene Schwachstellen im Betrieb. Was meinen Sie damit?
Also es gibt sicherlich immer noch Teilbereiche, wo die Wissenschaft versuchen kann, sich noch besser zu wappnen und zu optimieren. Und dann gibt es aber andererseits eben einfach systemische Zusammenhänge, die gute Gründe haben, die aber tatsächlich Angriffen auf die Wissenschaftsfreiheit es eher einfacher machen könnten. Ein klassisches Beispiel ist die Tatsache, dass ein wichtiger Teil der Forschung bei uns über befristete Projekte organisiert und finanziert wird. Das ist für die Dynamik des Forschungsbetriebs von erheblicher Bedeutung, aber bringt die Verwundbarkeit mit sich, dass natürlich Eingriffe in das ganze Finanzierungssystem dieser Drittmittel relativ schnell dafür sorgen könnten, dass Politik sozusagen durchgreift und bestimmte Forschungsprogramme eben stört oder eben dafür sorgt, dass auf zu Ende gehende Projekte nicht andere weitere folgen können. Und dann gibt es andere Verwundbarkeiten, an denen können und sollten wir auch durchaus arbeiten. Da ist immer noch einiges möglich im Bereich der weiteren Verbesserung der Wissenschaftskommunikation, aber auch überhaupt der Wissenschaftsreflexion, also der Frage, was denn eigentlich Wissenschaft ausmacht in der Breite. Also dass wir aber auch nochmal klar machen, was ist die Qualität von wissenschaftlicher Forschung und den Ergebnissen? Warum sind sie in einem hohen Grade verlässlich? Und zugleich, wie wir das nennen, revisionsoffen. Also warum kann Wissenschaft immer wieder auch zu neuen Ergebnissen kommen? Aber warum leistet sie beides eben? Und ich glaube, das müssen wir uns einfach wieder stärker bewusst machen.
Also es heißt doch eigentlich mehr Diskurs.
Mehr Diskurs zumindest über das, was eben Wissenschaft ausmacht, was eben Wissenschaft von Meinungen, auch von gut begründeten Meinungen unterscheidet, und mehr Diskurs über das Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit und nicht zuletzt Politik. Es hat ja durchaus auch in den letzten Jahren, sag mal, freundliche Übergriffe seitens der Politik gegeben, die versuchte, bestimmte Entscheidungen in gewisser Weise gar nicht mehr politisch auszuhandeln, sondern aus Ergebnissen der Wissenschaft unmittelbar ableiten zu wollen.
Freundliche Übergriffe, worauf spielen Sie jetzt an?
Naja, politische Positionen, die gesagt haben in Bezug auf Fragen der Klimapolitik oder auch anderen Feldern, wir haben das auch in der Pandemie zum Teil erlebt, die den Eindruck erweckt haben, eigentlich da gar nicht mehr unterschiedliche Interessen im politischen Raum gegeneinander aushandeln und miteinander aushandeln zu wollen, sondern zu sagen, wir haben doch dieses wissenschaftliche Ergebnis, daraus müssen wir unmittelbar das ableiten.
Ja. Waren Sie zu Pandemiezeiten auch schon dieser Meinung?
Ja, also ich glaube immer noch, dass wir viel zu selten uns klar machen, wie viel in dieser Zeit geleistet worden ist und gut funktioniert hat. Aber es ist auch manches ein bisschen kurzschlüssig gewesen, was, glaube ich, aufgrund der Situation aber gut verständlich ist. Aber vielleicht ist das noch klarere Beispiel, die eigentlich die sehr sympathische Bewegung Follow the Science, die wir in Bezug auf Klima erlebt haben. Ja, man kann es sehr gut verstehen, dass auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesagt haben, wir sehen sehr genau, wo das mit dem Klima hingeht. Es muss etwas passieren. Und das ist auch richtig, dass sich Wissenschaft klar und deutlich äußert. Aber es muss auch zugleich klar sein, dass politische Entscheidungen ganz anders ausgehandelt werden müssen und unterschiedliche Interessen berücksichtigen müssen. Und dass sie eben nicht primär der Logik von wahr und falsch folgen, sondern eben von dem, was eine Gesellschaft will.
Also Politik und Wissenschaft in einer, ja, heiklen Verquickung. Was ich interessant fand, dass Sie auch von Selbstzensur und mangelndem Qualitätsbewusstsein schreiben als Schwachstelle in diesem Betrieb. Das sind ja harsche Vorwürfe, Herr Grave.
Das würden wir nicht so verstehen wollen. Wir schreiben in dem Papier, Wissenschaft hat ein Problem, wenn der Eindruck entsteht, dass es Selbstzensur und Cancel Culture gibt.
Also Sie würden sagen, es gibt es nicht.
Also wir würden jetzt nicht sagen, dass also die Gruppe, auch die das vorbereitet hat, dass es das in einem signifikanten Maße im deutschen Wissenschaftssystem gibt. Es gibt einen Diskurs über Cancel Culture, der auch zum Teil mit Interessen gefüttert wird. Also dieser Eindruck, der erweckt werden soll. Auch darüber schreiben wir ganz kurz. Das ist auch eine heikle Entwicklung, dass der Eindruck geweckt wird, man könne nicht über alles sprechen. Das ist nach unserer Einschätzung derzeit nicht in einem signifikanten Maße der Fall. Mhm.
Es gab es schon, dass irgendwie in Vorlesungsreihen Vorträge gestrichen wurden, weil man dann recht spät zu der Meinung gelangte, dass dieser oder jener Mensch lieber nicht vorne am Mikrofon steht.
Das ist richtig. Allerdings sind diese Fälle auch dann sehr breit gesellschaftlich diskutiert worden und auch kritisch diskutiert worden. Aber wir tun sicherlich gut daran, einen solchen Eindruck von Selbstzensur oder Cancel Culture entschieden entgegenzuwirken. Wissenschaft muss da in sich auch sehr viel Pluralität aushalten. Wir haben aber auch nicht den Eindruck, dass wir da tatsächlich faktisch ein erhebliches Problem haben.
Herr Grawe, jetzt haben wir auch schon mit Kulturinstitutionen gesprochen, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, die anfangen, sich zu vernetzen und sich zu solidarisieren mit Blick auf einen möglichen Wahlsieg der AfD. In die ähnliche Richtung stößt Ihr Positionspapier ja anscheinend auch. Also was wollen Sie konkret tun? Wir haben jetzt eine Fehleranalyse gemacht oder eine Schwachstellenanalyse. Was konkret haben Sie vor, jetzt sofort zu tun, oder wo sehen Sie Möglichkeiten, sich einfach zu schützen und zu rüsten?
Solidarität ist ein ganz wichtiges Stichwort, das Sie da nennen. Und das ist etwas, woran aber auch jetzt schon von vielen Seiten aus gearbeitet wird. Diese Prozesse des Austausches, des Antizipierens möglicher Probleme, des Nachdenkens über Formen gelebter Solidarität, dass die eben betrieben werden. Da ist sehr vieles auf dem Weg. Und insofern, glaube ich, kann man da verhalten optimistisch sein, dass wir, wenn es tatsächlich zu Problemen kommen sollten, nicht ganz unvorbereitet in solche Situationen kommen.
Johannes Grawe, Professor für Neuere Kunstgeschichte an der Uni Jena und Mitverfasser eines Positionspapiers zur Wissenschaftsfreiheit der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ganz herzlichen Dank, Herr Grawe.
Ich danke Ihnen.
Im Zuge der 250-Jahr-Feier der Vereinigten Staaten sind natürlich auch diverse Filme und Serien produziert worden. Eine davon stammt von Ex-Präsident Barack Obama und dem Comedian Larry David, der einst die Sitcom Seinfeld mit erfunden hat, sowie Curb Your Enthusiasm. Die neue Serie ist ein schrulliger Blick in die Geschichte der USA, findet Simone Schlosser. Sie hat außerdem die preisgekrönte neuseeländische Serie After the Party geschaut, über Missbrauch in einer Familie.
Die Stimmung war schon mal besser in den USA. Das findet auch der Comedian Larry David. Er habe sich für sein Land geschämt, sagte er neulich in einem Interview. Und damit bezog er sich auf die Käfigkämpfe, die Donald Trump zu seinem Geburtstag hatte ausrichten lassen, mitten auf der Rasenfläche vor dem Weißen Haus. Und wenn Larry David das schon sagt, denn dem ist sonst nichts peinlich. Seine Serie Curb Your Enthusiasm, von Fans nur Curb genannt, ist obszön, vulgär und geschmacklos. Aber sie ist auch intelligent, witzig und pointiert. Larry David spielt darin eine Version seiner selbst, einen notorischen Nörgler, der an allem etwas auszusetzen hat. Und sei es nur, dass sich die Leute 2 Wochen nach Silvester noch immer ein frohes neues Jahr wünschen. Ähnlich ist das Prinzip seiner neuen Serie. Nur spielt er diesmal nicht sich selbst, sondern verschiedene historische Personen. Zum Beispiel den US-Gründungsvater Robert Livingston, der hier ein Anliegen vertritt, das Larry David-Fans bereits kennen.
Nach dem 7. Januar soll es illegal sein, jemandem ein frohes neues Jahr zu wünschen?
Sie haben es erfasst, Adams. Selbst wenn man der betreffenden Person im neuen Jahr noch nicht begegnet ist?
Ganz recht, Franklin. Selbst bei der ersten Begegnung.
Der Humor ist derselbe, aber das Setting ist neu. Mit viel Pomp und Kostüm springt Larry David durch die Zeit. Mal versucht er, die Verfassung zu ändern und alles darin unterzubringen, was ihn persönlich in seinem Leben nervt. Dann wieder sitzt er im Schützengraben, fliegt mit der Apollo 11 auf den Mond oder sitzt mit Rosa Parks im Bus, wo er sie dermaßen zuquatscht, dass sie sich freiwillig nach hinten setzt. Jede Folge besteht aus 4 Sketchen, die unterschiedlich lang sind und scheinbar wahllos aufeinander folgen. Was sie verbindet, das sind der Nörgler Larry David und diverse prominente Gastauftritte. Darunter Ex-Präsident Barack Obama, der die Serie produziert hat und unter anderem eine ironische Einführung gibt, in der er Larry David die Bühne bereitet.
Wir sind nicht perfekt. Manche von uns sind aufbrausend, spießig, egoistisch, ordinär. Machen wir uns nichts vor, es wird immer welche geben, die was zu meckern haben.
Es ist einer dieser bittersüßen Momente, in denen man sich daran erinnert, dass es auch mal ein anderes Amerika gab. Und das allein ist schon ein Seitenhieb. Zusätzlich gibt es viele direkte Anspielungen an Donald Trump. Aber genau das, oder vielmehr der, ist das Problem dieser Serie. Viele Sketche sind plump und offensichtlich und verfehlen ihre Pointe, weil die Realität einfach zu schwer wiegt. Der Witz über Rosa Parks etwa wäre deutlich lustiger, würden die Bürgerrechte nicht gerade massiv eingeschränkt. Wer es damit aufnehmen möchte, braucht schon etwas mehr als Larry David und dessen weitgehend harmlosen Boomer-Humor. Deutlich komplexer und eine moralische Herausforderung ist die neuseeländische Serie After the Party. Dort lief sie schon vor 2 Jahren, hier ist sie jetzt erstmals zu sehen. Die Hauptfigur ist Penny. Sie ist Lehrerin Ende 50, eine aufgeklärte moderne Frau, die kein Blatt vor den Mund nimmt, weder in der Schule noch bei ihrer Familie. Als die Serie anfängt, liegen die Ereignisse 5 Jahre zurück. Es war auf einer Geburtstagsparty. Das Haus war voller Menschen und plötzlich am Abend entdeckt Penny ihren Ehemann Phil im Bett mit einem Jungen. Für Penny steht sofort fest, was sie gesehen hat, doch Phil streitet die Vorwürfe ab. Und auch sonst glaubt ihr niemand. Phil verlässt daraufhin die Stadt. Aber jetzt ist er wieder zurück und niemand außer Penny scheint das zu stören.
How dare you go talking to my principal?
She needs to know that she's hired a pedophile, Phil.
5 years you peddled this shit.
All I've done is tell the fucking truth.
After the Party ist spannend bis zum Schluss. Wobei es weniger darum geht, ob Penny mit ihrem Vorwurf recht hat, auch wenn es am Ende eine klare Auflösung gibt, sondern wie dieser Verdacht die Kleinstadt verändert. Das ist kein neuer Ansatz und doch ist diese Serie außergewöhnlich. Denn während wir Penny anfangs bedingungslos glauben, verändert sich mit der Zeit der Blick auf sie. Vielleicht ist sie doch keine zuverlässige Zeugin, sondern sie hat gesehen, was sie sehen wollte. Und wirkt sie nicht zunehmend selbstgerecht, zumal für eine Person, die selbst moralisch fragwürdig handelt? After the Party ist keine leichte Kost. Sie ist eine herausfordernde, vielschichtige Serie. Zudem noch brillant gespielt. Viel besser geht es nicht.
Die Serie After the Party ist auf Arte in wenigen Tagen zu sehen. Und wir kommen zur Kulturpresseschau heute von und mit Gregor Sander.
Der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance hat ein Buch geschrieben, um sein Verhältnis zu Gott zu erklären. Und in der Tageszeitung Die Welt wundert sich Tristan Vilges. Deutsche Verlage haben bislang kein Interesse am neuen Buch des möglichen nächsten US-Präsidenten. Dabei erklärt es ihn in entscheidenden Passagen. Das ist wirklich verwunderlich, zumal der Weltkritiker betont, Vance schreibt seine Gedanken nicht nur schonungslos offen auf, sondern tut es auch in einer lesenswerten Sprache. Den Aufbau des Werkes erklärt er uns so. Communion zerfällt in 2 Teile. Der erste liest sich wie die Fortsetzung der Hillbilly-Elegie, angereichert mit Gedanken über Glauben und Christentum. Der zweite ist eine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur 2028. Dieser zweite Teil ist der schwächere, voller Phrasen, die die Positionen der Trump-Regierung verteidigen und Vance zugleich von ihr abgrenzen sollen. In den USA sind die Kritiken überwiegend schlecht ausgefallen, meistens zielen sie auf diese Hälfte. Das literarische Debüt von Vance Hillbilly-Elegie über seine prekäre Kindheit hatte seinerzeit sogar Olaf Scholz zu Tränen gerührt, der in Communion nun Teil des Textes ist, wie uns Malte Lehming im Berliner Tagesspiegel erklärt. Einen Seitenhieb bekommt auch Olaf Scholz ab, der Ex-Bundeskanzler, denn der habe seinen Amtseid nicht auf Gott abgelegt, sondern auf die Zusatzformel »So wahr mir Gott helfe« verzichtet. Für Vance ist das ein klares Indiz, dass Deutsche und Europäer mehr als ihren Glauben verloren haben. Der evangelikal erzogene, dann vom Glauben abgefallene und durch das Wunder der Geburt seines ersten Kindes zum katholischen Glauben konvertierte J.D. Vance gibt sich in Communion vor allem als konservativer Christ. Und der Tagesspiegelautor zieht daraus folgendes Fazit. Mit Communion kämpft Vance gegen das Image, ein kalter Konservativer zu sein. Zumindest das könnte ihm gelungen sein. Tristan Vilges von der Welt geht noch einen Schritt weiter. Wer verstehen will, was das christliche, weiße, teils arme Amerika bewegt, jenes Amerika, das Vance verkörpert und das Wahlen entscheidet, ist hier richtig. Bleibt die Frage, warum verlegt dieses aufschlussreiche, streitbare, sprachlich starke Buch bislang niemand auf Deutsch? Verstehen und zustimmen sind nicht dasselbe. Dem stimmen wir zu und lassen uns dann von Felix Stephan in der Süddeutschen Zeitung ein weiteres US-amerikanisches Phänomen erklären. Hedgefonds-Milliardäre und Großinvestoren bespielen heute oft eigene Kanäle auf YouTube, Substack oder Twitter. Was kann man dort von ihnen lernen? Dann nennt der SZ-Autor Namen wie Steve Eisman, Michael Burry oder Warren Buffett und hält es für ein Wunder des Internets, dass man nun diesen Menschen auf ihren Social-Media-Kanälen beim lauten Denken zusehen kann. Ein Privileg, das bis noch vor gar nicht allzu langer Zeit ausschließlich einem handverlesenen Publikum vorbehalten war. Warum das so ist, erklärt Felix Stephan so. Dass milliardenschwere Investoren in den USA auf diese Weise öffentliche Figuren sind und eine ganze mediale Sphäre bespielen, die von mehr Leuten verfolgt wird als das gesamte Programm der ARD zusammen, hat mit einem Gesetz zu tun, das es so nur in den USA gibt. Fonds, die mehr als 100 Millionen Dollar verwalten, sind verpflichtet, einmal pro Quartal ihre Positionen zu veröffentlichen. Diese Dokumente sind dann auf der Homepage der amerikanischen Börsenaufsicht für alle öffentlich einsehbar und jeder kann die Käufe und Verkäufe der vergangenen 3 Monate ablesen und daraus seine eigenen Schlüsse ziehen. Und das wird eben auch gemacht, mitunter auf einem gedanklichen Niveau, bei dem man nur staunen kann. Wem diese Kulturpresseschau nun heute irgendwie zu amerikanisch war, zu viel J.D. Vance und Hedgefondsmanager, dem schenken wir zum Abschluss eine Überschrift aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Her mit meiner Schmusedecke.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.